redet, ist nicht tot.
Willkommen zur fast schon legendären Weihnachtsausgabe der Wissenschaft, nachdem wir letztes Jahr auch schon eine gemacht haben und ja zweimal ein Trend ist. Also ist heute der Trend da und wenn wir das nächste Jahr wieder machen, dann hat's System und damit wäre die Legende perfekt. Das Ganze mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe eine Frage, Florian, und zwar, ich versuche ja zu vermeiden zu lesen, was du schreibst, damit du mir noch was zu erzählen hast überhaupt. Jetzt habe ich doch gelesen, was du geschrieben hast, und zwar im Standard, also du hast, ihr Österreicher sagt Standard, ne?
Wir sagen Standard, ja.
Ja. Also der Standard.at, da hast du einen Aufsatz geschrieben über Global Scaling, die Universaltheorie für eigentlich alles. Was Schwachsinn ist, das kann ich auch nachvollziehen. Und du sagst dazwischen drin, warte mal eben, genau, Global Scaling ist eigentlich nur eine sehr umständliche Methode, den Esoterik-Klassiker Alles ist Schwingung zu beschreiben. Hast du ein griffiges Gegenargument gegen die Leute, die erzählen, alles sei Schwingung? Kann man das denen irgendwie mit wenigen Worten praktisch um die Ohren hauen, ohne dass man indirekt die Wissenschaft dahinter erklären muss?
Das Problem ist...
Also eine Metapher eigentlich, eine schöne. Ne?
Ja, das Problem ist, dass die Leute, die das sagen, alles ist Schwingung, selbst nicht wissen, was sie meinen damit. Da steckt ja kein nicht mal ein falsch verstandenes wissenschaftliches Konzept dahinter, sondern halt nur irgendwie so ein vager Esoterismus, dass halt irgendwie alles ist irgendwie vibriert und alles ist irgendwie besteht mit allem anderen in Verbindung und so weiter. Also das ist so eine schwammige Aussage, die man kaum kurz widerlegen kann. Dann muss man wirklich von Grund auf anfangen und erklären, wie das wirklich ist mit den Elementarteilchen und was Schwingung in der Physik heißt und was, wo, wann schwingt und das eben, man müsste aber wissen, was die meinen, wenn sie sagen, alles ist Schwingung und da sie nichts meinen damit, kann man das schon widerlegen, weil natürlich, ja, du kannst in der Teilchenphysik, in der modernen Teilchenphysik, sind alles Felder, ja, also Teilchen, Kräfte, alles wird durch Felder beschrieben, diese Feldtheorien,
ja.
Feld, wenn man will, kann man sich ein Feld, das ist halt ein abstraktes Ding, kann man sich vorstellen, wie halt irgendwie etwas, das schwingt und wenn du halt in dieses Feld genug Energie reinsteckst, dann kommt da halt ein Teilchen quasi rausgeschwungen aus diesem Feld, also die Teilchen sind da quasi die angeregten Zustände des Feldes, aber
ja. Das
ist halt, wie gesagt, mir fällt es immer schwer, da ich habe es auch schon öfter mal gehabt in Diskussionen, dass ich sowas quasi den Leuten erklären wollte, aber da die selbst nicht wissen, was sie meinen mit alles ist Schwingung, ist doch nichts, was man jetzt irgendwie konkret widerlegen kann. Oder,
das heißt, wenn jemand sowas sagt, reicht es im Grunde aus, dann Quatsch, stimmt halt nicht.
Im Prinzip.
Ja, wieso doch, das sagen die Physiker, aber nee, sagen sie nicht, stimmt nicht, red keinen Scheiß.
Genau, oder probieren halt bei einer Nachfrage, ja, was genau meinst du denn, was schwingt jetzt? Wir haben hier einen Kaffee,
die Energie.
Die Energie schwingt, ja, was meinst du denn mit Energie?
Ja, es ist doch alles Energie.
Wieso?
Wenn man Herd auftritt, dann ist Energie, die Heizung macht Energie und ja, man bewegt sich aus Energie.
Und wo schwingt dein Herd unter der Heizung?
Naja, das ist natürlich auf Quantenebene.
Was für Quanten sind das genau, die schwingen da?
Ja, okay. Das heißt, so würdest du sie aushebeln. Das Problem ist, wenn sie dann eine Antwort wissen, irgendwann weißt du im Zweifelsfall keine Frage mehr. Du schon, weil du bist Physiker. Ich nicht, weil ich bin Geisteswissenschaftler.
Ja, aber das ist eine Taktik zu probieren. Das ist auch was ich in den letzten Monaten, Jahren festgestellt habe. Es bringt halt relativ wenig Leute, die an irgendeinen esoterischen, pseudowissenschaftlichen Kram glauben, mit Argumenten zu überzeugen.
Weil wenn sie das sage ich ja schon Argumenten, lange.
Mit
Fundamentalisten braucht man nicht zu diskutieren.
Also, ja. Wenn sie rationalen Argumenten zugänglich wären, würden sie den Quatsch gar nicht erst glauben. Was, also diese ganzen Diskussionen, die da Leute mit großer Begeisterung bei Facebook in den Foren führen, das ist halt dann nur Selbstbespaßung, ja, aber nichts irgendwie was wirklich zu was führt, meiner Meinung nach. Und was aber zu was führen kann, ist genau das. Also wirklich nachfragen, probieren, die Leute das erklären zu lassen, was sie meinen. Und vielleicht ab und zu, wenn man immer wieder nachfragt, immer sagt, ja, erklär mir was, was meinst du genau? Irgendwann kommen die vielleicht drauf, dass es vielleicht doch nicht so einfach und klar ist, wie sie sich das vorgestellt haben, das Konzept. Und das ist, glaube ich, die einzige Taktik, die wirklich hilft. Weil dann so vermeidest du auch diesen Backfire-Effekt, das quasi, kennt man auch das Phänomen, dass je stärker du angegriffen wirst, je stärker die Argumente werden, die auf dich einprasseln, desto mehr glaubst du erst recht an das, was du geglaubt hast. Das heißt, dass normalerweise diese Art von Diskussionen sind teilweise sogar kontraproduktiv, wenn es dir darum geht, einen anderen zu überzeugen. Also
dann geht es mir ja nur darum, die Umstehenden, die sich eventuell von diesen Scharlatanen einlullen lassen, die irgendwie zu immunisieren gegen diesen Quatsch. Also ja. Das wäre mir ja dann wichtig.
Ja, also das, da bin ich mir auch mal nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert, weil für den Außenstehenden schaut es dann immer so aus, da ist einer, der sagt das und ist ganz vehement davon überzeugt, und da ist der andere, der sagt das und ist ganz vehement davon überzeugt. Und
schon hast du hinter Jauch.
Ne? Und ich habe keine Ahnung von dem Thema, ich weiß nicht, wer jetzt von den beiden recht hat, weil wenn du keine Ahnung hast, dann können theoretisch beide Seiten gleich plausibel oder unplausibel klingen. Mhm. Und dann kommst du zu diesem typischen Ding, naja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ja.
Ja, genau.
Und
es das ist natürlich viel auch zwischen Himmel und Erde.
Genau. Und das ist also insofern diese quasi Umstehenden zu überzeugen. Ich glaube, das funktioniert dann auch mit diesen Diskussionen, wie ich nicht nenne, diese ganzen Streitereien, die da oft überall stattfinden. Ich glaube, das funktioniert auch nicht wirklich, weil wenn das funktioniert, dann nur. Ich glaube, das ist auch eher so viele sehen es auch als Unterhaltung an, sich halt da ein bisschen so zu zoffen mit Andersdenkenden und dann macht man sich ein bisschen lustig drüber. Aber ich glaube wirklich so richtig, wenn es dir ums Überzeugen geht, um Aufklärung geht und alles, dann musst du wirklich früher ansetzen, dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen. Das heißt wirklich Wissen vermitteln, Bildung, für die Bildungschance wirklich von Anfang an möglichst viel Wissen in die Welt setzen, damit möglichst viel Wissen da ist für Leute, die sich für sowas interessieren, weil diese ganzen Esoterik- und Pseudowissenschaftstypen, das sind ja auch Menschen, die wissen wollen, wie die Welt funktioniert, die wissen wollen, wie ihre Rolle in der Welt ist, wie die Welt aufgebaut ist. Also das ist ja quasi der gleiche Wissensdrang, steckt der dahinter, der auch bei den Wissenschaftlern oder bei den Leuten, die sich halt für normale Wissenschaft interessieren, dahinter steht.
Die sind halt nur irgendwann nicht aus der Alchemie rausgekommen.
Ja, also einfach irgendwie, ist halt dann einfach mal, das ist, kommt in der nächsten Schmarrnkolumne, breite ich das ein bisschen aus, da geht es um das elektrische Universum. Muss man sich ja genau erklären, was das genau ist. Das ist auch so ein Pseudowissenschaftsscheiß. Und da habe ich eben einen zitiert, der da so ein Buch drüber geschrieben hat. Der hat auch gemeint, ja, er wollte halt immer wissen, irgendwie, wie das mit dem Universum ist, wie das funktioniert. Die ganze elementare Physik und alles, weil ihn das halt auch immer zutiefst fasziniert hat, aber er hat festgestellt, es ist halt alles wahnsinnig kompliziert und er hat das nicht alles verstanden und Mathematik steckt dahinter und alles. Ja. Also das war ihm halt alles, das, was halt da an Wissen vorhanden war zum Thema, das hat ihn halt alles, war ihm zu kompliziert und dann ist ja auch die moderne Wissenschaft, Quantenmechanik, Realitätstheorie ist ja auch maximal vom Alltagserfahrungen entfernt. Also das ist nicht das, was wir im Alltag erleben, was uns da die Wissenschaft sagt. Das heißt, da kann es dann leicht mal passieren, dass du denkst, ja, das klingt doch irgendwie bescheuert, was die Wissenschaft erzählt. Das ist überhaupt
und dann,
nicht,
hat, er, dann hat er sich einfach eine eigene Theorie überlegt.
Nein, oder? Dann hat er halt irgendwie woanders rum gesucht, irgendwie auf so. YouTube und so weiter und ist dann halt auf diese Pseudowissenschaft des elektrischen Universums gekommen, wo halt dann alles da ist halt alles ganz einfach. Ja, also das ist dann zwar falsch, aber halt irgendwie birgt halt irgendwie einfache Antworten auf komplexe Fragen und alles mit einer einzigen umfassenden Theorie erklärt und so weiter. Und da hast du dann natürlich, wenn du halt dann dir quasi das Grundwissen fehlt und dir das Wissen fehlt, wie du Informationen einschätzt, dann natürlich fällt es leicht quasi das quasi natürliche menschliche Wissensbedürfnis, die natürlich menschliche Neugier halt durch sowas zu befriedigen und nicht durch die echte Erkenntnis. Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, wo man ansetzen muss. Halt wirklich schauen, dass die Menschen, die wirklich fasziniert sind von der Welt, dass die auch
sinnvolle, einfache Erklärungen bekommen.
Genau.
Ja.
Ja. Wenn die mal an sowas glauben, dann kann man wirklich nur noch irgendwie sich sinnlos rumstreiten und das bringt halt nicht viel.
Das stimmt.
Das ist meine Ansicht dazu.
Aber was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Nix. Außer, dass deine Kolumne einigermaßen kurz vor Weihnachten erschienen ist. Ja. Aber wir hatten ja, du hast ja gesagt, Weihnachtsfolge und so. Und ich habe dann geguckt, ne, ich habe ja irgendwie auch so, was weiß ich, wie viele Newsfeeds und sonst wie was abonniert. Ich habe nichts Sinnvolles zum Thema Weihnachten gefunden. Wie hast du das gemacht, dass du jetzt eine wahrscheinlich ganze Sendung mit Weihnachtsthemen gefüllt kriegst?
Naja, ich bin aber besser als du.
Ja, das ist klar. Darum bist du bist ja auch Wissenschaftler.
Nee, also erstens mal kann man viele Themen einfach zurechtbiegen.
Das
ist
das Erste.
Nein, das nicht.
Nein, hättest du mir gesagt, ich soll Journalismus betreiben, hätte ich das natürlich sofort gemacht.
Nee, aber ich habe halt irgendwie ich achte halt immer generell drauf, wenn ich halt so Daten kommen halt wie Ostern, Weihnachten oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, Fußball-Weltmeisterschaft, dass ich da irgendwie Themen dazu sammle. Und wenn man da ein bisschen dazu sucht, also ich habe jetzt, wenn du jetzt so klassische Themen irgendwie wie viel Gewicht kann ein Rentier tragen und wie viele Rentiere braucht der Weihnachtsmann und sowas. Ja. Also diese ganzen klassischen Weihnachtsthemen, die hast du ja ständig überall in den normalen Medien oder in den bisschen wissenschaftsaffinen Medien zu der Jahreszeit. Mhm. Aber das ist ja nicht das, was ich haben wir ja letztes Jahr schon gehabt in der Weihnachtsfolge. Das war ja auch nicht das, was wir jetzt wollen. Irgendwie, das habe ich heute wieder in einem Podcast gehört, du brauchst irgendwie 5 Millionen Rentiere oder sowas braucht Santa und ist irgendwie, wenn er jedes Mal irgendwo ein Glas Sherry trinkt, wie er es anscheinend tut in USA und in England, dann ist er irgendwie 4 Millionen Mal über dem Alkohollimit oder sowas. Also solche Sachen gibt es natürlich haufenweise.
Aus den ganzen Rentieren kann man hinterher super Burger machen. Ich habe schon mal Rentierburger gegessen, das war gar nicht schlecht.
Aber was ich gelernt habe, ist, auch in dem Podcast, dass anscheinend der ganze Weihnachtsmann, ist alles nur von weiblichen Rentieren gezogen, weil nämlich die weiblichen Rentiere die Geweihe haben und die männlichen nicht.
Ha!
Ja, das heißt, alles...
Ja, also
alles.
Der Weihnachtsmann ist ein mieser Sexist, Aufschrei.
Ja, oder Frauenpower, kann man auch was
Positives sehen. Oder so, genau. Rentier-Empowerment.
Genau. Ja. Aber wie gesagt, ich hab andere Themen, also keine Weihnachtsmänner und Rentiere. Ich habe zuerst mal den Weihnachtsvollmond. Ich weiß nicht, ob der schon untergekommen ist.
Das habe ich die Tage irgendwie gesehen und dachte, naja, ist halt Vollmond. Ist das so besonders?
Ja, nein. Also es ist zumindest interessant, auch aus verschiedener Hinsicht. Also die Geschichte ist die, dass... Weihnachten dieses Jahr ein Vollmond stattfindet. Und es gab eine NASA-Aussendung, die erzählt hat, dass das im Vergleich, so ist es selten ist, das letzte Mal ein Vollmond zu Weihnachten gab es da laut NASA 1977. Der nächste wird erst wieder 2034 stattfinden.
Ja. Ich finde Vollmond jetzt kein so spektakuläres Ereignis. Darum frage ich mich gerade, hat das vielleicht zur Folge, dass die Erdachse sich verschiebt?
Das auf jeden Fall, wir werden alle sterben. Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich eine nette Meldung, wo du halt noch ein bisschen Astronomie unter die Menge schmeißen kannst.
Weil das natürlich wieder klingt so halt so ein bisschen wie, das war der wärmste 23. Dezember seit Temperaturaufzeichnung durch eine weibliche Mitarbeiterin des deutschen Wetterdienstes in einer Höhe von 500 Metern östlich des Rheines.
Nee, es ist schon interessant. Also erstmal ist es natürlich verständlich aus der Sicht von den Medienleuten, die da bei der NASA und überall so sitzen, weil dann sagt er, okay, da haben wir halt immer die Geschichte, da können wir noch ein paar unsere tollen Bilder von Luna, wir können das ins Orbiter unterbringen, die Mondbilder und so weiter. Und natürlich ist es auch, wenn du jetzt quasi Weihnachtsnacht ist quasi vermutlich die Nacht, wo halt wesentlich mehr Leute nachts unterwegs sind als sonst, wenn sie alle irgendwie Weihnachten in die Kirche gehen oder nach der Heiligabend irgendwie einen Spaziergang machen. Das heißt, da hast du die Menschen schon mal draußen, kannst dir sagen, okay, dann guck mal zum Himmel. Also da hast du einfach quasi einen Anlass, um über Astronomie zu sprechen. Aber um jetzt mal zur konkreten Wissenschaft zu kommen, falls du aufgepasst hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass zwischen 2015 und 2034 19 Jahre liegen. Dass zwischen 1977 und 2015 zweimal 19 Jahre liegen.
Aha.
Ja, also dann kommen jetzt, weiß nicht, ob du regelmäßig Scrabble spielst.
Nein.
Aber es gibt ein wunderbares Wort, das man ganz, ganz selten brauchen kann, aber in dem Fall schon, nämlich Enyakaidekateris.
Enyakaidekateris, das heißt 19-Jährigkeit.
Kannst du Altgriechisch oder Griechisch? Ja, aber Enyadeker ist 19 auf Griechisch, ja. 19-Jährigkeit, genau.
Ach, tatsächlich. Habe ich jetzt tatsächlich so einfach mir nur zusammengereimt, weil Decker ist klar, es ist 10. Und guck.
Ja, und da ist ein komplett veraltetes Wort. Ich glaube, es ist irgendwie das letzte Mal irgendwie im 19. Jahrhundert, in dem
ich. Hauptsache, ich kann Altgriechisch. Ich habe ja Graecum. Habe ich das mal erzählt?
Nein.
Ja, die haben vergessen, bei mir auf dem Abi-Zeugnis durchzustreichen, dass ich das Graecum habe.
Das siehst
du. Da steht, ne, nicht zu treffendes bitte streichen. Und auf meinem Abi-Zeugnis steht, hat Latinum, Graecum, Hebraicum.
Na schauen.
Und jetzt kommst du.
Ja, ja. Immerhin, für die Zahl hat es auch gereicht.
Stimmt.
Also wie gesagt, 19-Jährigkeit. Das heißt, es geht um den sogenannten Meton-Zyklus. Ja, so Meton war so ein Typ aus Griechenland im 5. Jahrhundert und der hat diesen nach ihm benannten Zyklus das erste Mal halt irgendwie nachvollziehbar aufgeschrieben. Vielleicht gab es vorher auch schon jemanden, der es gekannt hat. Dabei geht es um die Bewegung des Mondes und die Bewegung der Erde. Also die Erde um die Sonne braucht 365 Tage. Der Mond um die Erde braucht knapp 29 Tage. Mhm. Also du hast ein Sonnenjahr, du hast einen Mondmonat und das sind zwei komplett unterschiedliche Zyklen. Ja. Aber, und das hat Meton rausgefunden, 19 Sonnenjahre dauern knapp 6.940 Tage. Und 235 Mondmonate dauern auch fast 6.940 Tage. Also es ist, glaube ich, ein paar Stunden Unterschied zwischen den beiden Zyklen. Das heißt, eine bestimmte Konfiguration von Sonne, Mond und Erde wiederholt sich nach 19 Jahren fast exakt. Das heißt, wenn du heute an einem bestimmten Tag eine bestimmte Mondphase hast, hast du sie 19 Jahre später wieder an diesem Tag, diese Phase. Wenn also irgendwann mal zu Weihnachten Vollmond war, hast du 19 Jahre später wieder Weihnachten, einen Vollmond.
Aber das hat jetzt zwischen den 70er Jahren und heute nicht geklappt, weil da hatten wir zweimal 19 Jahre.
Genau, da kommen wir jetzt zu dem Teil, den ich immer so interessant fand. Einmal natürlich, wie gesagt, diese Periode, dieser Metanzyklus ist nicht ganz exakt, da ist ein bisschen Unterschied. Dann haben wir sowas wie Schalttage und Zeitzonen und so weiter, ja. Das heißt, das klappt nicht immer ganz. Und dann haben wir, und das ist was eben mir da jetzt aufgefallen ist, wir haben den Unterschied, den kulturellen Unterschied zwischen USA und Englisch, zwischen englischen, englisch-anglikanischen, also USA, England halt, ja. Und Deutschland, Österreich, was Weihnachten angeht. Ja, weil wenn wir sagen Weihnachten, dann meinen wir den 24. Ja. Die meinen den 25. Ja. eigentlich, ja. Vollmond ist ja auch etwas, ist Vollmond ja nur ein Zeitpunkt. Ja, also ein Zeitpunkt, an dem ist der Mond voll und Sekunde vor, Sekunde später ist er nicht mehr voll.
Okay, das heißt, je nachdem, in welchem Schaltjahr welches Land sagt, jetzt ist Vollmond, ist es halt am 24. oder am 25.
Genau, also zum Beispiel jetzt der Vollmond. Und dieser jetzige Weihnachtsvollmond, der Vollmond ist am 25. Dezember 2015, glaube 11 Minuten nach Mittag. Da ist der Mond voll. Natürlich ist der Vollmond auch schon am Abend des 24. am Himmel zu sehen und schaut auch genauso aus wie ein Vollmond, ist aber halt nicht komplett voll. Mhm. 1977 war das auch so, ja. 1977 war der Vollmond am 25. Dezember um 13.49 Uhr unserer Zeit. Ja, also für die USA ein wunderbarer Weihnachtsvollmond, bei uns eigentlich nicht. Ja, dann 19 Jahre später, 24. Dezember 1996, da war Vollmond eben am 24.12. um 21.46 Uhr. Ja, also für uns in Deutschland perfekter Weihnachtsvollmond. In den USA hat das niemand interessiert, weil er dann schon am 25. am Abend schon untergegangen ist. Das heißt, der tauchte dann, die NASA ignoriert ja gern mal den Rest der Welt. Deswegen stand halt in der NASA-Aussendung drin 1977 und seitdem nicht mehr, obwohl 1996 ein wunderbarer Weihnachtsvollmond bei uns war. Also wie gesagt, es ist eine Definitionsfrage, was heißt Vollmond und was heißt Weihnachten. Aber
ich kontere mit einer Meldung, die nichts mit Weihnachten zu tun hat, die man aber auch super auf Weihnachten, bürsten kann. Ja. Und zwar ist das eine Studie, die gerade das DKFZ, das Deutsche Krebsforschungszentrum, veröffentlicht hat.
Ja, Krebs und Weihnachten, komm.
Krebs und Weihnachten, genau. Herrlich. Kannst du wirklich dann so, weißt du, wenn du irgendwie, kennst es doch dann so, ne? Familienfeier, du hast eigentlich keinen Bock, da sitzt wieder der übliche Nazi-Onkel in der Ecke, der immer, wenn er einen Schnaps zu viel hat, anfängt, seine Sprüche zu erzählen, dass die Wehrmacht ja doch nicht so schlimm war und sowas. Wenn du da Zwietracht säen willst, ja, es gibt immer, bei so Familienfeiern sind immer ein paar Raucher dabei. Wenn du da Zwietracht säen willst, zitiere einfach die aktuelle Studie vom DKFZ. Die haben nämlich jetzt mal ausgerechnet, was Raucher wirklich kosten. Gibt ja dann immer so diese, ne, ja, Raucher kosten ja nicht so viel, die sterben ja früher, bla, 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 bla. Stimmt nicht. Also, erstens, was nicht stimmt, ist, dass Raucher die Rentenkasse entlasten würden. Die Kosten, also ne, man beziffert ja in unserer Welt, also in unserem Kapitalismus beziffert man ja alles in Geld und du kannst halt auch ausrechnen, was kostet es eigentlich, dass jemand krank ist, beispielsweise. So, Raucher kosten jährlich, festhalten, schätz mal wie viel?
Oh, ich habe überhaupt keine Vorstellung. Ich weiß nicht, was ein normaler Mensch kostet oder jemand, der Schnupfen hat. Ich habe echt keine Vorstellung.
80 Milliarden Euro kosten Raucher im Jahr.
Ja,
80 Milliarden, das ist schon wirklich krass. Und dieses Ding mit der Rentenkasse stimmt halt auch nicht. Die belasten die Rentenkasse sogar. Ja, Raucher belasten die Rentenkasse, weil sie früher in Rente müssen und weil sie niedrigere Einkommen haben als Rauchfreie. Das heißt, sie zahlen weniger ein und kriegen früher Rente, weil sie krank sind, also früher krank werden. Und gleichzeitig gar nicht so viel früher sterben als die Rauchfreien. Die Raucher sterben nämlich einfach nur 3 Jahre früher. Alles Durchschnittswerte natürlich. Und was ich richtig abgefahren finde, sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ein Raucher, ja, ein lebenslanger Raucher, also 15 Jahre, mit 15 Jahren gehen davon aus, dass du mit 15 Jahren anfängst, ein lebenslanger Raucher kostet knapp 100.000 Euro. Mhm. Eine lebenslange Raucherin kostet 500.000 Euro.
Okay, warum?
Weil sie weniger Beiträge zahlt als der Raucher, weil Frauen, ne, Gender Pay Gap, ne, also du hast halt weniger Einkommen bei Frauen, und Frauen berufen, wie man sie so schön nennt. Und sie haben eine höhere Lebenserwartung als die Männer.
Stimmt, ja? Auch wieder, ja.
Und am Ende des Lebens ist der Mensch am teuersten für alle möglichen Kassen. So, und was die, das ist echt krass, also was sie noch gar nicht berechnet haben, sind so Folgekosten wie Personenschäden, Müllbeseitigung, Brände und sowas alles. Und das finde ich schon echt krass. Also, ja.
Das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass alle Frauen aufhören zu rauchen.
Wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass alle Frauen aufhören. Eigentlich müssten wir dafür sorgen, dass alle aufhören zu rauchen, weil es ist völlig sinnlos,
das
zu tun.
Also, wenn du das jetzt aus dem kapitalistischen Blickwinkel siehst, dann müssen zuerst mal die Frauen aufhören.
Effizienzgesichtspunkten müssen wir jetzt eine Kampagne starten, die Frauen das Rauchen madig macht, genau. Sie haben auch, also das DKFZ hat auch ausgerechnet, was eine Schachtel Zigaretten eigentlich kosten müsste. Also wenn man diese Kosten einpreisen würde, 11,30 Euro für eine Packung Kippen.
Es kommt mir jetzt gar nicht so teuer vor. Also ich habe gedacht, dass da wirklich irgendwie 500 Euro oder sowas rausgehen.
Das ist ungefähr das Doppelte, ne?
Ja, es kommt mir jetzt gar nicht so. Also ich glaube, wenn du es jetzt wie eine Packung Zigaretten um 10 Euro machst, ich glaube, das wird die Raucher.
Die Raucher würden halt trotzdem weiter rauchen.
Ich war jetzt vor kurzem in der Schweiz, in Zürich, im Laden, und da waren die Zigaretten irgendwie so mit 8, 9, 10 Franken ausgeschrieben, was ja auch ungefähr das gleiche in Euro ist.
Also, das ist halt der beste Hinweis darauf, dass das Zeug verboten gehört. Wenn wir sagen, wir verbieten Drogen, müssen wir das Rauchen verbieten. Weil ein Produkt, für das der Kunde bereit ist, jeden Preis zu zahlen, muss eine Droge sein.
Ja, ist es ja auch. Also.
Ja, eben. Das kommt noch dazu. Ja, aber damit kannst du zielsicher die Party beenden dann. Ja. Du sagst hier, weißt du eigentlich, was du kostest, Onkel Herbert? Onkel Adolf, weißt du eigentlich, was das kostet, dass du hier die ganze Zeit rauchst?
Aber das spielt sowieso keine Rolle, weil nämlich noch vor Weihnachten ein Asteroid Mega-Erdbeben auslöst und ganze Kontinente verwüstet.
Ah, welche? welche und in welcher Reihenfolge bitte?
Nee, das war auch eine Schlagzeile, die vor ein paar Tagen, also Anfang Dezember, ging die wieder durch die Medien, die üblichen Medien halt.
Die Medien halt.
Ja, also diese...
Die Mainstream-Medien, die Lügenpresse.
Die Lügenpresse,
das ging durch die Lügenpresse.
Also eine Schlagzeile war zum Beispiel wie, noch vor Weihnachten, Asteroid kann Mega-Erdbeben auslösen. Oder auf Englisch, Mega-Asteroid so big it could trigger earthquakes to skim past Earth before Christmas. Ist natürlich in den, wie üblich, in Facebook überall verbreitet worden, etc. und so weiter. Und das Ding heißt 2003 SD-220, ja, also ist ein Asteroid halt, ist durchaus groß, bis zu 1 bis 2 Kilometer, weiß man nicht genau, also ein bisschen so, Kilometer halt, aber das ist halt so ein Kaliber, der halt, wenn der runterkommen würde, hat das globale Folgen, also so halt Massensterben und so weiter, also das ist wirklich ein großes Teil. Und dieser Asteroid kommt am 24. Dezember 2015 fliegt er an der Erde vorbei. Und zwar in einem Abstand, der 27 Mal so groß ist wie der zwischen Erde und Mond.
Ja.
Was jetzt nicht unbedingt so nah ist eigentlich.
Nee. Also wie viel Masse müsste er haben, um tatsächlich Erdbeben auszulösen?
Naja, neben dem Mond. Der Mond ist einmal so weit entfernt wie der Mond. Und zwar ständig. Und und der löst...
Schöner Saarland-Vergleich.
Der
Mond ist einmal so weit von der Erde entfernt wie der Mond.
Und ist auch so schwer wie ein Mond und wesentlich schwerer als ein Asteroid, der nur 1 Kilometer groß ist. Und alles, was dieser eine Asteroid 27 Mal weiter weg machen soll, müsste der Mond halt eigentlich irrsinnig viel stärker ständig machen.
Naja, er knetet die Erde ja auch ordentlich durch, der Mond.
Ne? Ja, aber es gibt
die hat sich halt nur dran gewöhnt.
Ja, aber wir haben halt trotzdem nicht jeden Monat ein Mega-Erdbeben.
Das stimmt, wir haben nur ein bisschen Gezeiten, ja.
Genau. Also, und das ist halt wieder diese typischen Katastrophen. Irgendwie steht auf irgendeiner Wissenschaftswebseite, dass halt wie so ein Asteroid nahe an der Erde vorbeifliegt. In dem Fall stand es deswegen drauf, dass es gab so eine Seite von der NASA, wird auch immer behauptet, ja, dieser Asteroid ist auf einer Liste, die NASA als gefährlicher Asteroiden eingestuft hat und so weiter. Die NASA-Gefahrenliste hieß das immer. Die gibt's nicht. Also es gibt eine Liste.
Also die es gibt nach oben offene Richterskala, ne?
Also es gibt schon eine Liste. Es gibt eine Liste von unter anderem von der NASA, die vom Sentry-Projekt, wo halt irgendwie alle Asteroiden aufgeführt sind, bei denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer Kollision besteht. Da steht momentan keiner wirklich drauf. Also es stehen schon welche drauf, aber alle halt sind ungefährlich. Und dieser Asteroid steht da nicht drauf. Was es gibt, ist eine Liste, wo die NASA Asteroiden aufgelistet hat, die eben vergleichsweise nahe an der Erde vorbeikommen und vergleichsweise groß sind, sodass es sich lohnt, die mit Radarstrahlen anzuvisieren, dass du irgendwie da mit dem Radioteleskop draufhaust, Strahlen hinschickst, die Reflexionen anschaust, weil so kannst du nämlich die Form bestimmen und auch die Zusammensetzung ein bisschen, also kannst wesentlich mehr rausfinden über die Asteroiden, als du sonst kannst, weil normalerweise sind das halt nur irgendwelche Lichtpunkte. Mhm. Und da steht er drauf, weil der halt schön groß ist, weil der halt vergleichsweise nahe vorbeikommt. Das heißt, der wird mit dem Goldstone-Teleskop dann vermutlich dann, wenn er in die Nähe kommt, untersucht und dann wissen wir wieder ein bisschen mehr, als wir vorher wussten. Und das war diese Liste. Natürlich, sobald irgendwo Asteroid, Erde und nahe in einem Satz vorkommen, dann
springen halt die gleichen,
springen halt diese ganzen, die Lügenpresse spricht dann wieder drauf an und dann gibt's halt diese bescheuerten Schlagzeilen und dann steht's bei Facebook und weil bei Facebook auch niemand denkt, sondern jeden Scheiß einfach teilt, verbreitet sich das alles dann und dann hast du halt diesen Unsinn von wegen irgendwie Weihnachten kommt der Asteroid und bringt uns alle um. Tut aber nicht.
Ich habe eine Denksportaufgabe mitgebracht und zwar hat, es war mir ein bisschen peinlich dann auch, also die Nature hat eine Liste veröffentlicht von 10 Menschen, die 2015 wichtig waren. Kennst du Christiana Figueres?
Ich überlege gerade, ist das die mit dem CRISPR-Dings?
Nee, die hieß anders. Nee, CRISPR-Cas war... Nee, war irgendjemand anders. Aber ich glaube, das hat auch noch nicht weit genug die Runde gemacht, um sie so sehr zu ehren. Leiterin des UN-Klimasekretariats hat entscheidend zum Weltklimavertrag von Paris beigetragen.
Okay.
Ja. Oder hier, Junju Huang.
Junju Huang. Sagt mir auch nix.
Chinese.
Chinese.
Ah, der ist Chinese.
Das schränkt schon also, ein.
Der ist Chineser. Und hat einfach mal an Genen rummanipuliert, um zu gucken, also an Embryogenen rummanipuliert, um zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn man das macht. Und der hat es so gut dokumentiert, dass die ethische Diskussion dahinter jetzt besser zu führen ist. Also es muss halt nicht nur so quasi religiös argumentieren, sondern kannst es halt auch teilweise wissenschaftlich argumentieren. Mhm. Alan Stern.
Ach, den kenne ich, das ist der Pluto-Mensch.
Yay, genau. New Horizons Mission leitet der. Oder einer der. Senan Bao.
Senan Bao.
Sagt man auch vermutlich nichts. Auch Chinese. Chinesin. So, das ist auch immer super, ne? Wenn dann irgendwie so Namen aus fremden Ländern und du weißt nicht mehr, ist es ein Mann oder eine Frau. Hat aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen künstliche Haut. Gebaut. Cool. Also künstliche Haut, die was fühlt. Also eine druckempfindliche Oberfläche letztendlich. Also praktisch eine Haut.
Ist das unverwundbar?
Weiß ich nicht, aber wenn man es aus Graphen macht, heilt es sich bestimmt selbst, weil Graphen heilt ja alles.
So der erste Schritt auf dem Weg zu Superhelden.
Genau. Oh, geil. Träume werden wahr. Wir müssen uns endlich nicht mehr wie James Bond fühlen, weil wir ein iPhone haben. Ja, super. Ali Akbar Salehi.
Ach, das ist sicher böser Islamist.
Ja, böser Islamist, ein ganz, ganz schrecklicher Islamist, der nebenbei, also während er Anschläge geplant hat, auch noch das Atomabkommen mit dem Iran verhandelt hat.
Ach, das siehst du, hat er ein bisschen Freizeit gehabt.
Den zweiten Teil der Liste machen wir nach der nächsten Weihnachtsmeldung.
Okay, also willst du lieber Chemie oder Kreationismus?
Du meinst Chemie oder Kreationismus? fangen wir an mit Chemie.
Genau, da hat Lars Fischer von Spektrum hat einen sehr schönen Artikel geschrieben über Adventschemie. Mhm. 10 Stoffe, die Weihnachten weihnachtlich machen, ja. Hat halt da diese ganz alle möglichen Stoffe und erzählt, die halt quasi so in Weihnachten vorkommen und erklärt, was das chemisch ist, ja. Also zum Beispiel in Glühwein. Ja, das Wichtigste zu Weihnachten trinke ich zwar nie, aber viele andere tun's. Und da ist natürlich nicht nur Alkohol drin, sondern eben auch Gewürznelken. Die sind wichtig im Glühwein. Mhm. Und da drin ist das Nelkenöl Eugenol. Mhm. Und das wirkt leicht betäubend und antibakteriell. Das heißt, früher hat man Nelken auch immer gegen Zahnschmerzen genommen. Mhm. Und für Weihnachten ist es eben als Aromastoff im Glühwein. Und der Grund, warum man Glühwein nicht heißer als 70 Grad werden lassen soll, also damit der Alkohol drin bleibt, aber eben auch damit die dann nicht, diese Stoffe eben wie Eugenol und die ganzen anderen Aromastoffe drin, die werden dann bitter, wenn du sie erhitzt. Dann schmeckt er nicht.
Ist so ein bisschen wie Wassermelone mit Quark. Hast du schon mal gemacht?
Warum?
Da passiert irgendwas. Also ich esse gern Wassermelone, ich esse auch gern Quark und so Obstquark finde ich gut. Aber wenn du Wassermelone in Quark schnippelst, dann reagieren irgendwie die Enzyme oder irgendwas passiert mit den Enzymen dann im Quark und dann wird der ganze Scheiß bitter. Aha. Das heißt, wenn du jemals Wassermelone mit Quark machen willst, muss die sehr schnell nach dem Einrühren gegessen werden, ansonsten wird es bitter.
Hm? Habe ich noch nie ausprobiert, aber gut zu wissen. Genau, dann weißt du, was die heiligen drei Könige den Weihnachten gebracht haben?
Myrrhe, Weihrauch und Salpeter.
Genau. Nee, Gold, Weihrauch und
Myrrhe.
Verdammte Chemiker. Furanoidesma 1-3-DIN, keine Ahnung, wie es ausspricht.
Beistrich? Was ist ein Beistrich?
Ja, es ist, ach, sag mal, es ist so ein Komma.
Ach, Komma?
Ja, ja, Komma. Okay. Also, ich probiere es nochmal. Furanoidesma 1,3-3-DIN.
So schreibt wahrscheinlich das heißt es 1,3, ne?
Ja, wie auch immer. Die Chemiker, die zuhören, haben es jetzt wahrscheinlich, wir winden sich jetzt gerade vor Schmerzen.
Dann sag's nochmal.
Nee, aber das ist halt, es gibt, du musst schauen, das ist, bei Wikipedia ist es immer toll, wenn du irgendwie einen Artikel über einen chemischen Stoff liest, hast du halt dann immer in dieser Infobox an der Seite den offiziell, den, gibt es eine offizielle chemische Nomenklatur, wie halt irgendwie Stoffe offiziell heißen. Und das sind oft irrsinnig lange zusammengesetzte Wörter, die halt alles so heißen wie das hier. Nur teilweise gehen die über 5-6 Zeilen, weil halt diese Nomenklatur dann, das verwendet auch kein Mensch das Wort, aber es halt sich dann so zusammensetzt aus, so wie diese Teilchenphysiker mit dem Octetium und so weiter.
Octetium, auch schön. Und daneben steht es dann in irgendeiner Lautschrift, die man nicht versteht. Ne? So sprechen sie es aus. Ja, und wie spreche ich aus, wie man es ausspricht?
Ja. Ja, also das auf jeden Fall, dieses Dingens ist Myrrhe, ja. Gold kennt man ja, Weihrauch weiß man auch noch vielleicht, dass das von einem Baum kommt. Aber was Myrrhe ist, weiß man nicht so genau. Oder wissen die meisten, ich habe es jetzt nicht so wirklich gewusst. Ist ein Pflanzenharz. Mhm. Ja, und das riecht auch ohne, dass du es verbrennst, wie beim Weihraum. Und diesen Geruch, erklärt hier Lars Fischer, riecht süßlich holzig. Mhm. Und verdankt diesen Geruch einer Substanzklasse namens, ach, das ist das dämliche Wort, Furanosesquiterpene. Mit den Hauptsubstanzen Lindestrehen und diesem 1,3-DIN-Dingens. Und ist auch antibakteriell und deswegen hat man diese Harze im alten Ägypten bei der Mumifizierung verwendet.
Und so geht halt das heißt, durch. Mumien müssten theoretisch sehr gut riechen.
Ich habe noch nie Mumien gerochen, aber...
Ich auch nicht.
Ja. Und das ist wirklich, kann man da verlinken. Der Artikel ist wirklich schön. Also da hast du dann irgendwie über Silber, also was Silber ist. Und dann hier den Weihrauch haben wir ja auch schon gehabt. Was haben wir noch? R-Plus-Minus-Limonen.
R-Plus-Minus-Limonen. Wenn das Leben dir R-Plus-Minus-Limonen schenkt, mach Up-Down-Quarks draus.
Genau. Nee, also das ist ja hier Orangen- und Zitrusfrüchte, enthalten nicht nur Vitamin C, sondern auch andere Geschmacks- und Duftstoffe. Und, das sind nicht Limonen, das heißt wahrscheinlich Limonen. Ja, weil die Schalen, schreibt Lars hier, sind besonders reich an R-Plus-Limonen. Und dann gibt es nämlich noch einem N-Antiomer-S-Minus-Minus-Minus-Limonen.
Wir fragen das übrigens hinterher alles ab, ne, werte Hörerschaft.
Wir sind der biologische Lackverdünner. Deswegen, wenn man Orangenschalen in Glühwein wirft, breitet sich ein schillernder Film aus, der hauptsächlich eben aus Limonen besteht.
Siehst du, meine Lieblingsrasiercreme ist mit Myrrhe-Geruch.
Mhm. Ja. Vanillin muss ich noch hier.
Vanillin. Ja gut, das kennt man ja. Das nehmen die Leute, die den Vanillezucker zu teuer ist.
Genau, ein wichtiger Aromastoff. Aber hast du gewusst, dass der auch in der Arzneimittelherstellung eine Rolle spielt?
Nee.
Ja, schreibt das hier. Und auch in der medizinischen Analytik. Und ist ein Abfallstoff der Zellstoffherstellung. Ja, also das ist Lignin. Das ist das, was quasi das Holz holzig macht.
Ja.
Mit dem kannst du halt, wenn du das irgendwie auslaugst und oxidierst, kannst du da irgendwie Vanillin rausgewinnen. Und es gab 2010 einen Ig-Nobelpreis von der japanischen Chemikerin Mayu Yamamoto. Die hat nachgewiesen, dass du Vanillin aus Kuhfladen gewinnen kannst.
Oh, das ist schön.
Wenn ihr eure Vanillekipferl irgendwie esst, Heiligabend, dann kommt das Zeug vielleicht aus
ganz
Kuhfladen.
Anders. Rauf auf die Alm, unter den Kuhfladen die psychedelischen Pilze pflücken. Genau. Dann den Kuhfladen mitnehmen, daraus Vanillin extrahieren, daraus Kekse backen, Ach nee, die Pilze, die machen ja nicht, kann man ja keinen Fressfleisch. Ich wollte gerade. Nee, dann nicht, dann vergesst es. Lass das, mach das nicht zu Hause. Kennst du übrigens Joan Schmelz?
Joan Schmelz, nein, kenne ich auch nicht.
Eine Astronomin.
Echt? Ja, gut, ich kenne, es gibt alle, kenne ich jetzt auch nicht.
Eine Astronomin, die über sexuelle Belästigung im Wissenschaftsbetrieb gesprochen hat, wo dann in Berkeley Leute zurücktreten mussten.
Ja, das war der, war das die Geschichte mit dem Exoplanetenmensch.
Das weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Es gab, was jetzt vor kurzer Zeit durch die Szene gegangen ist, es war anscheinend schon, zumindest unter den weiblichen Astronomen, wirklich so eine Art offenes Geheimnis, dass es da halt irgendwie einen wichtigen Wissenschaftler, wichtigen Astronomen gibt, der halt gerne mal junge Mitarbeiterinnen auf verschiedenste Art und Weise belästigt. Hat aber nie, es hat quasi nie jemand wirklich öffentlich gemacht. Und dann aber hat's vor ein paar Wochen war das, hat eben tatsächlich mal eine, ist damit wirklich an die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Und dann hat sich eben rausgestellt, dass dieser Typ, der das, der eben schon über Jahre, Jahrzehnte im Wesentlichen hinweg es gemacht hat, dass er nicht einfach nur irgendein Astronom ist, sondern tatsächlich ein recht bekannter Astronom ist. Mhm. Oh, mir fällt jetzt beim besten Willen der Name nicht ein, obwohl der
so stand hier ist. Leider auch nicht dabei.
Nein, aber ich hab's nicht. Das war quasi fast der wirklich die am nicht der den ersten Exoplaneten entdeckt hat, sondern der fast, also den zweiten, glaube ich, oder sowas, ja, also der. Ja. Ja nicht.
Ah, egal.
Nein, ich will das jetzt wissen.
Also, das fällt dir ein, wenn du nicht mehr drüber nachdenkst.
Geoffrey Marcy war das. Geoffrey Marcy. Ja, und da kam halt dann noch, nachdem es dann irgendwie dann öffentlich wurde, haben dann halt auch sehr viele das weiter öffentlich gemacht und ist dann irgendwie im Oktober muss es gewesen sein, ist er dann halt irgendwie von allen seinen Ämtern zurückgetreten.
Ja.
Ich nehme an, das wird die Geschichte gewesen sein.
Vermutlich, ja. David Reich oder David Reich, sagt dir der was?
Von dem habe ich schon mal gehört.
Harvard Medical School. Ja. Der ist DNA-Dingsi, also der forscht an DNA rum und hat rausgefunden dieses Jahr, dass der Neandertaler und der Sapiens gemeinsame Nachkommen gezeugt haben.
Hat man das nicht schon länger gewusst?
Oder anscheinend nicht.
Oder vermutet.
Wahrscheinlich vermutet, weil zur gleichen Zeit gelebt müssen ja irgendwie... ja. Michael Eremetz.
Nee,
nix. Nee? Hat an Supraleitern rumgemacht und dabei rausgefunden, dass Schwefelwasserstoff unter Druck und bei sehr kalter Temperatur zum Supraleiter wird.
Aha.
Ja. Das ist dann auch wieder gut für Raumfahrt, weil da ist es sehr, sehr kalt. Da muss man also nur noch ein bisschen Druck erzeugen.
Na, dann stinkt es noch mehr auf der Raumstation.
Genau. Hast du das gehört, wie der Weltraum riecht? Ich habe ja im Rahmen des Resonator habe ich mit Alexander Gerst reden können.
Habe ich noch nicht geschafft. Das ist glaube ich, die übernächste Nummer in meiner Playliste. Okay. Aber habe ich heute noch nicht geschafft.
Das war auch so, wo ich dachte, ja geil, Alexander Gerst. Ja, aber du kriegst nur 30 Minuten. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann haben wir 40, haben wir, glaube ich, geschafft gerade mal so. Aber es ist eine schöne Sendung geworden. Wobei ich ihn am Ende dann auch gefragt habe, gibt es eigentlich irgendeine Frage, die dir noch niemand gestellt hat? Sozusagen, nee, ich glaube nicht. Weil der macht das halt jeden Tag. Ne? Naja. Christina Smolke. Stanford University. Die hat das Mohn-Gen, Mohn, aus Mohn machst du Opium, das ist schmerzstillend oder schmerzlindernd, je nachdem wie stark die Schmerzen sind. Und sie hat es geschafft, das Gen, das schmerzlindernd wirkt, künstlich herzustellen. Das Ganze in Hefe einzubauen und die Hefe dazu zu bringen, Opioide zu erzeugen. Ihr Versuch ist, oder sie versucht dann langfristig Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen und ohne Abhängigkeitsprobleme herzustellen.
Interessant. Und wenn du Hefe im Mohn hast, kannst du auch Mohnbrötchen machen.
Genau. Ja, schmerzstillende Mohnbrötchen, die nicht abhängig machen. Jetzt musst du das nur noch irgendwie fettarm hinkriegen. Schmerzstillende, nicht süchtig machende Diät-Mohnbrötchen. Geil. Ja. Brian Nosek.
Nee, kenn ich auch nicht.
Ein Psychologe aus den USA, der hat das Center for Open Science mitgegründet und kämpft dafür und sorgt dafür und propagiert, dass Forschungsergebnisse häufiger reproduziert werden sollten.
Also die Arbeit sagt mir jetzt was, von der habe ich gehört.
Genau, das einfach der arbeitet halt daran oder kämpft dafür, dass sauberer und gründlicher gearbeitet wird. Also sowohl beim Produzieren von Daten oder beim Erstellen von Studien als auch beim Review. Ja, laut Nature sind das die 10 Menschen, auf die es 2015 ankam.
Immerhin, einen habe ich gekannt.
Immerhin, ich habe keinen gekannt.
Na siehste. Ja, aber wenn jeder kennt, ist Gott.
Ja, klar.
Weihnachten
ja ständig zu einem.
Ja, Weihnachten ist ja auch das ist auch die Schöpfungsgeschichte und irgendwie hier Jesuskind und so weiter alles. Also sehr, sehr durchaus religiös. Ja. Und da habe ich einen schönen Artikel gefunden, wo ein australischer Biologe hat einen Artikel geschrieben, so ein bisschen auf leicht unterhaltsam, wo er quasi, das heißt The Evolution of Anti-Evolution Policies. Also quasi geschaut, wie sich die Taktiken der Evolutionsgegner im Laufe der Zeit verändert haben, also evolviert sind. Und hat es ist quasi drei Phasen da unterschieden. Also es hat quasi Anlass war, dass am 20. Dezember 2005 gab es eine wichtige Entscheidung, Kitzmiller versus Dover hieß die, wo es in den USA dann rechtlich untersagt wurde, dass du an Schulen Intelligent Design unterrichtest.
Ja.
Und das war quasi die zweite Welle dieser Anti-Evolutionsbestrebungen. Mhm. Weil in den 20er Jahren gab es die erste, also da gab es die ersten Prozesse, wo dann eben generell vorher war verboten,
ja,
dass du Evolution in der Schule unterrichtest, und dann in den 20er Jahren ist es in den 20er Jahren genau, die sind irgendwie aufgehoben worden.
So klasse, ne? Also Erkenntnisverbot. Mhm. Das ist schon interessant.
Ja. Also wie gesagt, es gab halt nach diesem ersten, nachdem quasi die Evolutionsgänge da das erste Mal irgendwo vor ein paar Jahrzehnten den Rückschlag gehalten haben, haben sie es dann eben vor 10 Jahren dann irgendwie, oder schon ein bisschen länger vorher nochmal probiert, indem sie halt quasi das Ganze halt irgendwie Kreationismus in Intelligent Design umbenannt haben.
Ja,
Gott
ja.
In den intelligenten Designer, aber sonst war es halt im Prinzip das Gleiche. Sie haben halt nicht mehr gesagt, Gott hat alles geschaffen, sondern
was wäre,
wenn irgendwer alles irgendwie designt hätte und dann natürlich. Und
wer hat den designt?
Ja, aber gesagt, und das quasi ist dann irgendwie auch verboten worden, und jetzt quasi ist so eine dritte Welle mittlerweile, wo es halt wirklich darum geht, dass du die jetzige Strategie, sagt er, geht so eben in die Richtung, dass du das alles immer ausgewogen behandelt werden muss und kritisch analysiert werden muss und so. Ja, und dass du jetzt irgendwie immer Alternativen präsentieren musst.
Das hat schon den Journalismus kaputt gemacht.
Ja. Und da habe ich schon vor längerer Zeit mal in meiner Schmarrn-Kolumne beim Standard behandelt. Dieser klingt ja erstmal so vernünftig. Ja, man muss ja präsentier doch einfach die Alternativen und lass dann die Schüler selbst oder die Jugendlichen selbst unterscheiden. Das Ding ist halt, wenn dieser Intelligent Designer immer von Alternativen reden, dann meinen sie natürlich ausschließlich die christliche Schöpfungslehre. Ja?
Ja.
Aber natürlich gibt es Unmengen Alternativen. Es gibt Unmengen.
Spaghetti-Monster, Teekessel.
Ja, ja. Brauchst du nicht mal so absurd werden. Ja, zum Beispiel irgendwie im alten Ägypten, ja, also die Kosmogonie von Heliopolis. Mhm. Da gab es den Lichtgott Atum, der hat sich selbst erschaffen. Und dann hat er ein bisschen masturbiert und so die Luftgötter und Feuergötter Shu und Tefnut hervorgebracht.
Masturbation, das ist super. Alleine deswegen sollte man schon dafür kämpfen, dass Kreationismus oder Intelligent Design an der Schule gleichrangig mit allen anderen dieser Theorien.
Es gibt doch viele andere
coole Sachen. Masturbation im Religionsunterricht, das wird die Christen freuen.
Ja, es gibt ja noch viel anderes. Es gibt schon die germanische, wenn wir sind hier in Deutschland, brauchen wir die germanische Mythologie. Ja, also da ist die Welt alles aus der Welt ist ja erschaffen worden aus dem Riesen, dem Urriesen Ymir. Das war der Urriese, und den haben dann quasi die ersten, ich glaube, es waren die ersten Titanen oder Titanen gab es, Titanen gab es nicht, wie hießen denn die in der Germanien, die Vorgötter quasi. Ich glaube, Odin war auf jeden Fall dabei. Die haben halt dann diesen Ymir geschlachtet, aus dem Körper halt, also die Wolken am Himmel sind die Reste des Gehirns von Ymir.
Ah, ja.
Die Erde ist seltsamerweise aus den Augenbrauen von Ymir erschaffen worden.
Mhm.
Also ist halt der ganze ist halt komplett zerlegt worden.
Ein ziemlich großer Riese, wenn die Erde nur aus Augenbrauen. Ja.
Weil dann gab es in die Kuba-Föderation in Zentralafrika, die hat auch einen wunderbaren Schöpfungsmythos, da gab es den Riesen Mbombo, der hat Sonne, Mond und Sterne und Tiere und Menschen erbrochen.
Ach, das ist so wie der große grüne Arkel-Anfall, das Universum ausgenießt hat.
Ja, also es gibt wunderbare Geschichten. Also die habe ich leider nicht mehr nachrecherchieren können. Die habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich habe die Quelle nicht mehr gefunden. Darum habe ich sie in dem Artikel nicht drin. Aber das war auch irgendwas aus Afrika, wo auch irgend so ein Gott sich selbst, also männlicher Gott natürlich, der hat sich selbst mit dem Mund befriedigt, also wie er sich selbst Autofellatio oder wie das dann irgendwie heißt.
Habe ich mal ein Video gefunden im Internet, sah ziemlich schräg aus.
Ja, also aber vermutlich nicht von dem afrikanischen Gott, sondern
war ein Weißer. Menschen.
Ja. Also jedenfalls, der hat dann quasi sich selbst eingeblasen und seinen eigenen Samen in sich selbst dann platziert und daraus dann die Welt geschaffen. Also
asexuelle Reproduktion.
Ja, also wie gesagt, das sind alles Alternativen zur Evolutionslehre, die aber natürlich nie gemeint sind, wenn die ganzen Fundamentalisten da reden, wir müssen den Kindern die Alternativen präsentieren. Ja, also das ist, wenn man die ernst nehmen würde, dann wäre das ziemlich lustig in der
Schule. Ja. Das wäre wirklich klasse. Ach, herrlich.
Und jedenfalls, was halt der Australier dann irgendwie noch festgestellt hat, ist eben, dass diese ganzen neuen Gesetze, die jetzt eben diese dritte Welle quasi, da hat er eben gezeigt, dass eben diese Evolutionsstrategie da übernommen wird, weil eben zumindest bei der Thematik eine Tendenz bei den Gesetzgebern ist, dass du halt einfach wirklich nichts Neues ausdenkst, sondern einfach halt die alten Gesetze kopierst, irgendwie hier was änderst, da was änderst und dann so halt einfach immer weiterschiebst, ohne dir großartig Gedanken drüber zu machen. Und der hat da eben quasi so eine Art Abstammungslinie mit leichten Modifikationen von diesen ganzen Evolutions-Anti-Evolutionsgesetzen in den amerikanischen Schulen gezeigt, was recht ja, es ist nicht mega interessant und keine mega große Forschung, aber es ist halt ganz nett, wenn du halt irgendwie die Evolution der Anti-Evolutionsgesetze irgendwie betrachtest.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann darüber stolpert, dass man wunderbar Christen damit trollen kann, dass Masturbation dazu geführt hat, dass das Universum da ist.
Genau.
Das finde ich sehr schön. Ich habe mal wieder was ich nur schwer auf Weihnachten gebürstet kriege, darum lasse ich's. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man Dinge nicht ignoriert, sondern sie wirklich nicht hört. Und zwar haben sie Probanden genommen, haben die ja irgendwie sich stark konzentrieren lassen auf eine Leseaufgabe und haben ihnen, während diese Probanden sich mehr oder weniger stark konzentriert haben auf die Leseaufgabe, Geräusche eingespielt über einen Lautsprecher oder sowas, haben das ganze Setup gemessen mit einem, wie heißt das Ding, Magnetenzephalographen. Mhm. Also haben halt geguckt, wie ist die Hirnaktivität und haben festgestellt, dass wenn du dich sehr stark konzentrierst, und ein Geräusch kommt, also was weiß ich, Mutter ruft aus der Küche, hilf mir mal beim Plätzchenbacken oder sowas. Ein Geräusch kommt, dann ignorierst du das Geräusch nicht, du filtrierst das Geräusch auch nicht, sondern du hörst es gar nicht erst.
Interessant.
Oder? Das finde ich wirklich ziemlich klasse. Also das
Ich meine, rein physikalisch muss das Ding ja ankommen. Also dieses Trommelfell muss ja irgendwie vibrieren,
genau,
und so weiter.
Aber
und
es kommt halt
irgendwelche Signale müssen erzeugt werden, nämlich elektrischen, und die werden dann irgendwie, die kommen dann nicht an, oder wie?
Genau. Das Gehirn zeigt keinerlei Aktivität bezogen auf das Geräusch. Also du siehst nicht, dass das Gehirn das Geräusch gehört hat. Und Hören ist ja letztendlich nur was im Gehirn, elektrisches Signal, was im Gehirn repräsentiert wird. Und das ist da nicht. Wie völlig faszinierend. Mhm. Cool. Also weil man kennt das, also wie oft habe ich schon in der S-Bahn gesessen und irgendwas gelesen und bin mehrere Stationen zu weit gefahren, weil ich die Durchsage einfach nicht gehört habe.
Ja gut, das ist nicht so,
mir echt schon häufiger passiert.
Ja. Cool.
Ja.
War nicht sehr weihnachtlich.
Nee, tut mir leid. Ich habe das versucht jetzt mit dem Keksebacken, aber hat auch nicht so gut funktioniert.
Nee, ach komm.
Tut mir echt leid, also kommt nicht wieder vor.
Nee, aber was wirklich weihnachtlich ist und was ich ursuper fände, wenn es auch bei uns existieren würde, aber was leider nur in England existiert, sind die Christmas Lectures. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast? Die sind echt super. Die gibt es im Prinzip seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, da hat damals Michael Faraday. Mhm.
Ja, der Faraday mit dem Käfig?
Ja, der Faraday, der hat doch wesentlich mehr gemacht. Also die Grundlagen der Elektrizität, Magnetismusverständnis gelehrt. Ja,
aber das kapiere ich dann wieder nicht. Mit dem Käfig kapiere ich.
Ja, ist okay. Aber jedenfalls, es gab quasi 1825 hat diese Geschichte angefangen mit den Christmas Lectures, ja, also von der Royal Society. Haben halt irgendwie Weihnachten immer eine allgemein verständliche öffentliche Vorlesung gehalten und das mit vielen Experimenten und so weiter, und die Experimente aufzubauen war halt immer der Job vom ich weiß gar nicht, wie dieser Job offiziell hieß, also der
Experimenteaufbauer.
Ja, irgendwie halt das war damals eben der Michael Faraday, der hat die ganzen Experimente gemacht, und der hat dann auch selbst sehr viele von diesen Christmas Lectures gehalten, und da, wenn du das irgendwie durchliest, wer da alles diese Vorträge gehalten hat, da sind dann auch wirklich bekannte Namen dabei, also bis am Anfang hauptsächlich Faraday und dann wen haben wir hier noch, wenn das dann irgendwie ein bisschen weiter in die Zukunft. Es geht wirklich bis auf die Weltkriege, haben die es ständig, jedes Jahr zu Weihnachten gab es eben diese Weihnachtsvorträge zu allen möglichen naturwissenschaftlichen Themen. Und dann seit einiger Zeit dann eben auch, so ich glaube seit den 50er, 60er Jahren, dann eben auch im Fernsehen ausgestrahlt. Und das sind halt die wirklich, also früher waren es so normale Vorträge, aber jetzt sind es halt wirklich immer richtig schön, so meistens in drei Tagen hintereinander. Und das sind halt so richtig, richtig große Events. Ja, also irgendwie Richard Dawkins hat dann einen gehalten, Ian Stewart, Simon Conway Morris. Hier, dann haben wir noch den John Krebs, den vom diesen Biologen Mark Miodofnik, über den wir schon mal geredet haben. Also wirklich Markus de Sotoy, den Mathematiker, der Bekannte. Und das sind wirklich coole, man kann sich das auch anschauen. Also es sind sehr, sehr viele davon, sind auf der Homepage der Royal Institution noch zum Runterladen. Also letztes Jahr zum Beispiel gab es wie hieß die? Einem auch eine, das war eine Informatikerin, glaube ich, die hat irgendwie gezeigt hat, was dann alles irgendwie, wie du dann dein eigenes Haus quasi hackst und wie dort irgendwie über die ganze Elektronik in deinem Haus funktioniert und so weiter. Dieses Jahr ist ein Mediziner da, der erzählt, wie es Medizin im Weltraum, ja, also irgendwie was für Krankheiten du auf dem Mars kriegen kannst und was du dagegen tun kannst und so. Also die läuft in der BBC immer und ist halt auf der Homepage, kann das sind welche hier irgendwie in Lectures aus den 80er Jahren, aus den 60er Jahren, hier David Attenborough.
Und das ist jetzt auch 73. ohne große VPN-Sachen einfach auch aus Deutschland sich anzugucken.
Zumindest in Österreich, gestern habe ich mal einen angeklickt und das ging problemlos. Also
ja, wunderbar.
Das hat cool. Also auf der Homepage von der BBC, glaube ich, muss das dir, da geht's nicht. Aber wie gesagt, von der Royal Institution, die Videos, die haben auch einen YouTube-Kanal. Da kannst du dir das normal angucken. Und das, wie gesagt, das fände ich halt schön, wenn es halt irgendwie diese Tradition, dass quasi bei uns läuft halt Weihnachten im Fernsehen, keine Ahnung, irgendwelche alten Filme und irgendwelche Schmonzescheiß, aber...
Drei Nüsse für Aschenbrödel.
Genau. Hab ich immer noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Der gerade in Thüringen und so weiter, das ist ja eins von den Hits. Aber ich fände es halt auch mal schön, so dreimal Wissenschaft zu Weihnachten, das hätte auch was.
Ja.
Vor allem, wie man, gibt ja genug Weihnachtswissenschaft, ja.
Ja, aber ist halt schwierig in Deutschland. In Deutschland sind es halt die Esoterik beliebter als die Wissenschaft.
Ja, ich habe vor kurzem erst, wir haben einen langen Artikel veröffentlicht bei mir im Blog über das Problem der deutschsprachigen Wissenschaftsvideos. Mhm. Also, eigentlich ist es ein sehr, sehr einfaches Problem, weil die gibt's halt nicht. Ich habe dann probiert irgendwie, vor kurzem war ich das erste Mal in meinem Leben bei einer Anhörung.
Oh.
Ja, ich wurde angehört und zwar, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwie die Akademie der Wissenschaften und das Ministerium war da auch dabei. Da ging es irgendwie um Strategien für Social Media, Wissenschaftskommunikation, tralala. Also ja, war halt so eine seltsame Behördensache und da war ich halt irgendwie eingeladen, um zu erzählen oder um angehört zu werden. Es war wirklich so, da bist du irgendwie so am Tisch gesessen und nur rundherum hoffenweise irgendwelche anderen wichtigen Leute. Mhm. Und dann habe ich irgendwie eine Dreiviertelstunde lang irgendwie Fragen beantwortet und erzählt, wie es denn so als Wissenschaftsblogger ist und was denn so ein Wissenschaftsblogger macht und was dann irgendwie, ja, halt so die typischen Fragen, was dann für Risiken mit den neuen Medien da irgendwie zu erwarten sind und ob man dann irgendwie nicht die Glaubwürdigkeit verliert und musst du wieder 100-mal erzählen, das ist die Frage.
Wollten die deine Antworten überhaupt hören oder warst du, also kennt das ja so aus dem Politbetrieb, das interessiert die ja eigentlich gar nicht. Die ändern ja ihre Meinung nicht mehr, die Leute. Die hören sich halt Experten an und pfeifen drauf, was die sagen.
Also, was da rauskommt, kann ich nicht sagen, weil ich glaube schon, dass sie interessiert waren, das zu hören, was ich gesagt habe. Es war halt nur wieder, es ist halt das Ding, ich habe immer mein Problem mit dem, was sich Wissenschaftskommunikation nennt, weil dieses Wissenschaftskommunikation, das ist ja eigentlich Wissenschafts-PR, ja, was auch nicht schlimm ist, aber das sind alles irgendwelche, sowas im Prinzip der Resonator, ja.
Das Schöne an der PR, an dieser PR ist aber, dass man überprüfen kann, ob es stimmt, was wir behaupten. Ja,
nee, also ich will das jetzt gar nicht, ich habe es gar nicht
gesagt. Nee, ich meine, also ich finde das immer nur so, das finde ich immer so schön, darum macht diese PR so Spaß, darum tut es mir überhaupt nicht weh, da PR zu machen.
Es ist im Prinzip das, was Wissenschaftskommunikation im Wissen hat, alles irgendwelche, das Ministerium, das halt jetzt irgendwie hier ein Projekt, irgendwie das Wissenschaftsjahr so und so oder hier das die lange Nacht das so und so irgendwie bewerben will oder in die Leute bringen will oder halt irgendwie das Max-Planck-Institut oder die Uni so und so, die halt ihre Arbeit unterbringen wollen. Das ist quasi halt Leute, die halt quasi Wissenschaft quasi jetzt verkaufen wollen, sage ich mal. Und das, was ich mache, ich denke mir zwar immer, ich kommuniziere Wissenschaft, aber ich mache halt eine ganz andere Wissenschaftskommunikation, weil ich halt irgendwie, ich muss nichts Spezielles verkaufen, ich will halt einfach nur erzählen, dass Wissenschaft cool ist und meine Geschichten erzählen. Und ich habe jetzt da nicht irgendwie eine Institution im Hintergrund, deren Auftrag ich erfüllen muss. Ja. Also insofern habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, mich da rein zu versetzen in das, was die wollen, und umgekehrt das Gleiche. Also wie gesagt, ich wusste halt erstmal, die waren alle schockiert, oder viele waren schockiert, dass ich halt erzählt habe, dass ich halt meine Blogartikel immer, so gut wie immer, aus einem komplett subjektiven, persönlichen Blickwinkel aufschreibe, ja, und halt irgendwie nicht objektiv neutral.
Ja, aber darum lesen sie sich ja auch so gut. Und wenn du dir die Pressemeldungen der vermeintlich objektiven oder den Versuch der objektivierten Pressemeldung irgendeines Forschungsinstitutes anguckst, kriegst du das kalte Kotzen, das will ja keiner lesen.
Aber dann ist es ja wieder nicht objektiv und nicht seriös. Und
ja, dann liest es halt keiner. Das ist halt die Wahl, die ihr habt. Das ist, ich würde so gerne einen Impulsvortrag, der Henning Krause, der den Resonator ja letztlich verantwortet, der hat mich auch schon eingeladen zu irgendwie so einem Jahrestreffen der Wissenschafts-PR-Leute oder so. Ich würde da gerne einen Impulsvortrag halten von nicht mehr als 5 Minuten Länge, der mit dem Satz beginnt: Niemand will euren Scheiß lesen.
Ja, also das Ding so ist, ich hab auch gesagt, nur weil ich jetzt aus einem persönlichen Blickwinkel schreibe, heißt das ja nicht, dass es nicht sofort unseriös sein muss. Weil zum Beispiel ein Grund, in meinem Blog zum Beispiel, ich schreibe nur, schon seit Jahren, nur über Forschungsergebnisse, die öffentlich frei zugänglich sind. Ja? Wenn irgendein Paper hinter der Paywall steckt oder nicht zugänglich ist, schreibe ich nicht drüber. Ja. Einerseits, weil mir die ganze Publikationskrempel dahinter steckt, anwidert und ich das nicht unterstützen will. Andererseits aber auch, weil ich halt will, dass die Leute, die es lesen, theoretisch die Möglichkeit haben, nachzuschauen, über was schreibt der, was steht da wirklich. Also ich schreibe zwar subjektiv, aber wer will, kann durchaus alles überprüfen.
Ganz einfach, es gibt ein ganz einfaches Wort dafür, das heißt Transparenz. Ja. Und das ist auch das, wo ich felsenfest davon überzeugt bin, dass nur so der Journalismus noch eine Zukunft hat.
Und egal, worum es geht. Dann haben natürlich auch alle diskutiert, wie Bürgerbeteiligung und Bürgerfeedback und irgendwie Veranstaltungen, um mit den Bürgern zu sprechen und so weiter, wo ich auch gesagt habe, ja, also es gibt ein ganz, der einfachste Weg, eben um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist eben: Schreib subjektiv, schreib aus der natürlichen Meinung. Weil wenn ich immer schon Artikel schreibe, ich sehe das so und so und das, dann die Leute, die das lesen, haben viel weniger Hemmungen, irgendwie mich anzusprechen und mich über meine Meinung zu fragen, als wenn da irgendein so ein neutral formulierter Text ist, wo der halt irgendwie
der noch nicht mal klingt, als wäre ein Mensch dahinter, genau, den man ansprechen kann.
Bei sowas, das lese ich vielleicht und dann sage ich nichts, aber wenn quasi ein Mensch dahinter steht, dann kommst du sofort ins Gespräch. Und das ist halt, und wir sagen, dann musst du dir ständig erklären, dass die Frage, sind Blog-Journalismus keinen Sinn macht, also das war natürlich ein Blog ist ein Medium und Journalismus ist eine Arbeitsweise, also es gibt also Fragen, ist Radio-Journalismus? Ja, wenn du Journalismus reinmachst, wenn nicht, dann kommt ja die Hits, großen Hits der Volksmusik raus, es kommt auch im Radio, aber das ist kein Journalismus. Also ich hätte ehrlich gedacht, dass das schon längst schon mal irgendwo durchgesickert werden müsste, aber es gab halt immer noch die Diskussionen, wie es dann ist und können Blogs irgendwie den kritischen Wissenschaftsjournalismus, die Kontrollfunktion ersetzen? Also, macht halt keinen Sinn, sich zu fragen, ob Blogs wenn ich einen Blog journalistisch beschreibe, ist er journalistisch und wenn nicht, dann nicht. Ja. Und das ist eigentlich alles, was man so sagen kann. Ja. Egal, das ist ja auch wieder kein Weihnachten.
Stimmt.
Also, aber wie gesagt, das war halt diese, wenn man halt wirklich schöne Wissenschaftsinformationen haben will, dann muss man sich die Christmas Lectures anschauen von der Royal Institution oder auf der BBC. Im deutschsprachigen Raum gibt's sowas nicht, weil hier sich immer noch viel zu wenig Leute viel zu wenig Gedanken über vernünftige Wissenschaftskommunikation machen.
Ja, stimmt. Ich habe noch was Schönes gefunden. Niederländische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Menschen, die Angst vor Spinnen haben, diese Angst in unter 2 Minuten wegmachen kann. Ja, normalerweise machst du so Verhaltenstherapie, Konfrontation, tralalala. Was die gemacht haben, ist, die haben den Leuten,
nicht an, reiß dich zusammen.
Die haben den Leuten einfach mal Beta-Blocker reingehauen und dann war die Spinnenangst weg.
Cool.
So, und zwar macht der Beta-Blocker, also der ist eigentlich gegen Bluthochdruck, hat irgendwie noch ein paar Nebenwirkungen. Eine davon ist Impotenz, weshalb mein Internist damals sagte: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Asthma, ich kann Ihnen keine Beta-Blocker verschreiben. Ich auch so, wie herzlichen Glückwunsch? Naja, Sie kriegen dann halt einen Blutdrucksenker, der als Nebenwirkung nicht hat, dass Sie keinen mehr hochkriegen. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr nett. Und eine andere Nebenwirkung vom Beta-Blocker ist, dass die angstauslösende Erinnerungen irgendwie blockieren. wie auch immer sie das tun. Also ne, das ist so eine tabletteninduzierte Vergesslichkeit sozusagen. Und das Tolle daran ist, die Probanden, die das gekriegt haben, diesen Beta-Blocker, also war auch schön, ne, doppelblind und so Studie, die Probanden, die den Beta-Blocker gekriegt haben, haben auch nach einem Jahr immer noch deutlich geringere Abwehrreaktionen gegen Spinnen gezeigt. So geil, oder?
Cool, ja, also ich kann es, ich habe nie wirklich so eine konkrete Phobie vor irgendwas gehabt.
Darum ich auch nicht. Ich
kann nachvollziehen, wie es ist, sowas zu haben. Aber für die, die es haben, ich kann mal eine Bekannte von mir, die hat wirklich eine fiese Spinnenphobie. Also wenn die in einem Raum saß, wo eine Spinne war, die konnte sie nicht rühren, die konnte nichts sagen. Ja. Die saß da starr vor Panik, bis dann zufällig jemand anderer in den Raum kam und dann irgendwie die Spinne weggemacht hat. Die konnte nicht mal irgendwie rufen, hey, hier ist eine Spinne, hilf mir mal.
Also, und jetzt stell dir vor, der haust eine Tablette rein, ah, Problem gelöst.
Ja, cool.
Finde ich schon wirklich faszinierend, ja.
So, für die letzten Meldungen, ich habe noch was über Weihnachtsinformatik oder Theaterwissenschaft zur Abwechslung mal.
Fang doch mal mit Weihnachtsinformatik an.
Ja, also das sind irgendwie zwei Arbeiten, die ich nicht ganz verstanden habe, weil ich von diesem ganzen Informatikkram wenig Ahnung habe, aber die bei meiner Suche nach dem Schlagwort Weihnachten in der Datenbank aufgetaucht sind. Die eine Arbeit hat einen wunderbaren Titel, Regulating Greed Over Time, also den Gier, wie man Gier reguliert. Ja. Und ich vermute, dass Gier in dem Fall irgendein ein Fachausdruck ist, was mir sonst komisch vorkäme. Aber es muss nicht unbedingt sein, weil das Thema, um das es da geht, das ist schon sehr, sehr so, wie gesagt, sind wir wieder beim Kapitalismus, da geht es um, also wie das zum Beispiel, wenn du quasi Dinge verkaufen willst, irgendjemanden, ja. Mhm. Oder in dem Fall ist es, weil es ja wieder Informatik online ist, also diese Seiten, die halt irgendwas anzeigen, ja, die irgendwie Werbeanzeigen, das geht ja auch alles nach Algorithmen. Also da werden zu bestimmten Zeiten werden bestimmte Werbung-Dings angezeigt und da müssen welche Quoten erfüllt werden. Das heißt irgendwie, dass diese Anzeige muss halt irgendwie so und so oft angeklickt werden und solange die nicht so oft angeklickt ist, wird die immer wieder gezeigt. Oder diese Nachricht, die wird jetzt oft gelesen, die müssen wir dann irgendwie nochmal nach oben tun und so weiter. Also diese ganzen automatischen Algorithmen sind ja, kennt man ja, wenn man sich im Internet irgendwie rumtreibt. Jo. Und die haben jetzt untersucht, dass halt, dass es eben bei den Kunden quasi, also ich weiß nicht, ob es wirklich Kunden sind, wenn man da von den Leuten redet, die da draufklicken, also von denen, die man...
Opfer,
wie auch immer, also die haben Customers geschrieben. Da gibt es halt immer, die kommen ja nicht zufällig verteilt auf diese Seiten. Da gibt es ja Muster, ja, also zum Beispiel haben die da schöne Grafiken in dem Artikel drinnen, wo es halt, wie siehst, dass zum Beispiel die Skype-Nutzung hat so einen ganz klaren Zweiteilung über den Tag hinweg, also ich weiß jetzt gar nicht, was irgendwie abends mehr, morgens weniger oder sowas. Mhm. Online-Shopping sinkt zum Beispiel vor Weihnachten, also irgendwie am 24. sinkt es dramatisch ab, am 25., 26. steigt es dramatisch wieder an, die Online-Shopping-Aktivität und so weiter. Also da hast du wirklich im Grad, was ich in Feiertagen, hast du halt irgendwie wirklich sehr, sehr starke Variationen in der Zahl der Leute, die kommen. Und die haben gemeint, das müsste man irgendwie halt berücksichtigen bei der Art und Weise, wie man den Leuten da quasi diese ganzen Anzeigen und so weiter präsentiert. Ja. Und Problem ist, dass der Artikel klang zumindest interessant, aber es sind halt so viele Fachausdrücke aus dem spezifischen, irgendwie Multi-Armed Bandit Analysis ging es da. Also ich glaube, da
mehrarmiger Bandit?
Ja, ich glaube, es geht darum, dass das ist, glaube ich, auch wieder so ein Algorithmus-Ding. Da hast du, glaube ich, ja. Ich glaube, deshalb, wenn du irgendwie so 3, 4 quasi Anzeigen hast, die du sie präsentieren willst, dann ist irgendwie jede dieser Anzeige ist irgendwie so eine Art Arm und oder beziehungsweise wenn eine Anzeige quasi gut läuft, gut angeklickt wird, ist das ein guter Arm und irgendwie so. Ich habe das nicht alles verstanden. Vielleicht liest dir jemand oder hört dir jemand mit, der wirklich Ahnung hat.
Dass man in den Kommentaren das erklären kann, genau.
Ja. Aber ja. Die haben halt ein paar, die haben am Schluss in den Conclusions ein paar Erkenntnisse gehabt, wie man eben diese Anzeigen optimiert darstellt. Also er hat gemeint, also es gibt anscheinend Exploration, also Exploration heißt, was ist der Algorithmus, der sich überlegt, welche Anzeige zeige ich jetzt.
Ja.
Ja, und wenn du quasi einen guten Arm hast, also wenn du einen Artikel hast, der jetzt irgendwie schon 9 von 10 Mal angezeigt wird, dann soll man aufhören, weiter zu suchen. Ja, bei dem Arm, sondern dann wird dieser Artikel quasi nicht mehr weiter irgendwie algorithmisch behandelt, sondern erst dann wieder, dann wird er quasi nicht mehr angezeigt, sondern erst dann wieder in den Algorithmus zurückgeschmissen, wenn er unter die Durchschnittsrate gefallen ist, dann kommt er wieder nach oben. Mhm. Und dann gibt's irgendwie Dynamic Peak Grabber heißt es, also, da muss man auch, wenn
Dynamic Peak Grabber.
Ja, genau, irgendwie hier Himmel. Ist also alte Artikel, ja, also alte Artikel werden auch nicht mehr in den Algorithmus reingeschmissen, sondern weggetan. Also das sind halt irgendwie alles so, das würde mich wirklich interessieren, ob jemand, der auf dem Gebiet wirklich arbeitet, erstens mal erklären kann, was das genau auf sich hat und ob das irgendwas Sinnvolles ist oder nur irgendwie ein PR-Marketing-Scheiß.
Es klingt halt ein bisschen nach PR-Marketing-Scheiß. Ne?
Genau. Ja, also das ist halt irgendwie, ich schaue gerade irgendwie von welcher Uni die sind, also das hier, ja, es ist... ist auf jeden Fall in dem Archive.org ist es in der Kategorie Machine Learning abgelegt. Also es ist von Stefano Tracca und Cynthia Rudin und die sind von nix, die haben keine Affiliation angegeben.
Das klingt schon mal sehr. Ich hab hier die Erfahrung gemacht über mehrere Jahre jetzt schon, dass unsere Hörerschaft schlauer ist als wir beide zusammen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass irgendjemand das einigermaßen erklären kann. Jedenfalls so, dass du es verstehst. Wer wirklich gut ist, erklärt es sogar so, dass ich es verstehe.
Was ja, also wir verlinken das mal und dann genau. bitte erklärt uns, was das hier mit dieser Gier-Regulation im Laufe der Zeit und den vielarmigen Banditen mit Weihnachten zu tun hat.
Ich mache eine kurze vorletzte Meldung, indem ich zwei Meldungen zusammenfasse, die mich persönlich betreffen und freuen. Ich war für den Resonator ja sowohl am Wendelstein 7X als auch am European X-Fell. Der Wendelstein, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, den haben sie gezündet mittlerweile, haben Heliumplasma erzeugt. Also was sie ja machen da drin ist, die Zustände auf der Sonne nachahmen, also schweren Wasserstoff irgendwann, Deuterium, aufheizen, indem sie ihn beschleunigen, also immer im Kreis fahren lassen, auf, ich glaube, 10 Millionen oder sogar 100 Millionen Grad heiß wird der, damit er Plasma wird und dann machen sie Strom draus, bla bla bla. Was sie gemacht haben, ist jetzt, sie haben Heliumplasma erzeugt, das war nur 1 Million Grad, glaube ich, heiß, aber immerhin haben sie es geschafft, Plasma zu erzeugen, dieses Plasma auch in diesem Torus, also in diesem Ring gefangen zu halten, was schon mal sehr gut ist und jetzt haben sie die Generalprobe hinter sich und wollen jetzt 2016 mit Wasserstoff arbeiten und ab 2017 den Betrieb dann richtig einschalten. Oder? War es sogar 2016? Und ich bringe das gerade durcheinander. Nee, 2017. Also 2017 werden sie mit Deuterium dann arbeiten, genau. Das andere ist der European X-Fell. Das ist ein Linearbeschleuniger. Ein Röntgenlaser, den sie in Hamburg gebaut haben. 2 Kilometer langer Linearbeschleuniger. Den haben sie jetzt auch Probe gefahren. Und der funktioniert auch. Und das ist auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es der mit der kleinsten Wellenlänge ist oder ob das dieses Ding in den USA ist. Aber was der im Grunde macht, ist, er erzeugt sehr, sehr kurzwelliges Licht. Und man kann halt Gegenstände beobachten oder Dinge immer nur beobachten, wenn man Licht in der Wellenlänge hat, wie groß diese Gegenstände sind. So. Darum ist mit einem Lichtmikroskop irgendwann Schluss, weil das Licht, was das Auge sehen kann, bei einer bestimmten Wellenlänge aufhört. Und dieser Röntgenlaser ist halt so kurzwellig, dass man damit chemische Reaktionen auf molekularer Ebene fotografieren und filmen kann. Und das Ding funktioniert anscheinend auch. Also die haben auch eine Probefahrt gemacht und ab 2017 geht er dann in Regelbetrieb. Finde ich toll.
Ja, ich auch.
So, frohe Weihnachten sozusagen.
Genau.
Und weil ich halt da war, habe ich dann irgendwie doch nochmal so einen Bezug dazu. Finde ich ganz hübsch.
Gut.
Du hattest noch eine geisteswissenschaftliche Meldung.
Ja, ganz zur Abwechslung mal habe ich was über Theater.
Oh, genau.
Theaterwissenschaft.
Toffifee, ja.
Genau. Na, also da geht's um Weihnachtsmärchen und ich habe das irgendwie ich habe das gehört in dem Podcaster Hörsaal, wenn du ihn kennst.
Nee.
Also es ist von D-Radio Wissen, also ich bin jetzt nicht so der große D-Radio Wissen-Fan, seit die da mit ihrer Astrologie da irgendwie rumgeschissen haben.
Ja, ich eben auch nicht.
Aber es gibt einen Podcast, also eine Sendung von D-Radio Wissen, die als Podcast erscheint, die heißt Hörsaal, wo du halt im Prinzip Vorträge von Wissenschaftlern quasi aufnehmen. Aha. Halt irgendwie so zwischendurch
kommentieren und so weiter. Vom SWR die Aula, ne?
Und das sind aber oft ganz nette Themen dabei und da kommt man auch mal zu Themen, wo ich halt sonst nicht dazu gekommen wäre. Zum Beispiel hier von einem Herrn Wolfgang Schneider, Kulturwissenschaftler, der hat und das die Weihnachtsmärchen untersucht. Das ist das, wenn du in den Theatern hier jetzt vor Weihnachten gehst, hast du ja, Universität Hildesheim ist du übrigens, Wolfgang Schneider. Mhm. Also wenn du zu den Theatern gehst, hast du ja wahrscheinlich diese ganzen Weihnachtsgeschichten auch für Kinder, ja, also diese ganzen Kinder-Weihnachtsmärchen, also ein Weihnachtsprogramm, damit dann die Kinder auch mal irgendwie Kultur kriegen. Und der hat in seiner Vorlesung das eben extrem kritisiert, diese Praxis. Erstmal hat er aber erklärt die historischen Hintergründe. Also das war halt im Prinzip diese ganzen Stadttheater überall in Deutschland, die haben das damals, das war so, ist das irgendwie so 18. bis 19. Jahrhundert, wo die das eingeführt haben, im Wesentlichen deswegen, um ja, halt einfach, weil halt da die Seele vollkriegen wollten. Also da war halt sonst von dem normalen Theaterprogramm war halt nichts los, drum haben die halt dann da die Kinder reingesteckt und haben halt diese Weihnachtsmärchen aufgeführt, die einfach ein bisschen Kinder. Mehr Geld zu verdienen. Und das ist eben, was ich interessant fand, was er dann erklärt hat, dass diese ganzen typischen Weihnachtsmärchen wie Peterchens Mondfahrt und was da alles ist und diese ganzen anderen Geschichten, das sind eigentlich keine wirklichen Weihnachtsmärchen. Ja? Also es sind nicht irgendwie so Gebrüder Grimm oder sowas, also so alte traditionelle Märchen. So sind sie dann immer nur verkauft worden. Das waren im Prinzip war es Propaganda, was da gemacht worden ist. Ja? Also hier so Märchen, wo halt quasi irgendwie ein so ein Märchen, was er vorstellt, da geht es irgendwie um eine Prinzessin, die sich irgendwie wünscht, sie wäre eine Gänsemagd, die sich wünscht, sie wäre Prinzessin, und dann tauschen die natürlich irgendwie wegen irgendeiner komischen Fee oder sowas die Plätze.
Und das ging schief, und das heißt, so gesellschaftsstabilisierende Propaganda oder wie?
Genau, ja, also jeder hat, hier ist ein Zitat von ihm, wie: genieße, was Gott dir beschieden, entbehre gern, was du nicht hast, an jeder Stand hat seinen Frieden, an jeder Stand hat seine Last, zitiert der halt hier. Also es ist quasi halt irgendwie so, diese Märchen war quasi wirklich so, teilweise sind auch extra geschrieben worden und dann eben ausgegeben als alte Märchen, waren halt wie so reaktionäre Propaganda, die halt dann heute immer noch aufgeführt wird aus Tradition, weil es halt auch, da kritisiert dann auch die Theaterkritiker, die halt dann irgendwie das hingehen und dann sagen, ja, das erinnert mich an meine eigene Kindheit, und dann wohl halt quasi die Nostalgie, die Kritikfähigkeit irgendwie weghaut und du dann irgendwie gar nicht mehr merkst, dass es was für ein reaktionärer Scheiß das ist, der auf der Bühne ist. Und
klar, weil wenn du es den Kindern einimpfst, dann vergessen sie es ihr Leben lang nicht. Ja.
Ja. Der plädiert halt dann am Ende dafür, dass auch die Weihnachtstheater durchaus mal ein bisschen moderner sein könnten, ein bisschen mutiger sein könnten und nicht jedes Jahr den gleichen alten Scheiß wie vor 100 Jahren spielen, sondern auch Kindern kann man doch mal was Neues, moderneres Theater zumuten. Also ist ein recht interessanter Podcast.
Ja. Wir brauchen mehr kommunistisches Weihnachtstheater.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe übrigens doch noch einen gefunden, ich mache den sehr kurz. Nasennebenhöhlenentzündung, kennst du, Sinusitis.
Ja.
Weißt du, wozu die Nasennebenhöhlen gut sind?
Ich weiß nicht, vielleicht war den Haupthöhlen nicht genug Platz. Und
da haben für nichts.
Gebraucht.
Das ist klasse, habe ich in der Zeit gefunden, verlinke ich auch den Artikel. Die Nasennebenhöhlen sind für nichts gut, aber sie entzünden sich regelmäßig.
Na, immerhin.
Toll, oder? In diesem Sinne, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war die letzte Wissenschaft für 2015. 2016 geht's weiter. Wann das sein wird, werdet ihr merken, weil ist ja Podcast, das habt ihr abonniert. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger. Frohe Weihnachten und Freundschaft.
Freundschaft und kommunistische Weihnachtstheater. Und alle mal ordentlich Nase hochziehen. Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.